Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zum Podcast von Care Österreich. Mein heutiger Gast ist Botschafter Dr. Peter Huber.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie immer stelle ich auch unseren heutigen Gast ganz kurz vor. Peter Huber ist ein erfahrener österreichischer Diplomat und derzeit Leiter der Sektion 7 Entwicklung im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. Zuvor war er unter anderem österreichischer Botschafter in Deutschland sowie in Spanien und Andorra. Ich gehe jetzt nicht auf alle seine Funktionen im Detail ein. Wir plaudern heute über internationale Zusammenarbeit, die Rolle der Diplomatie in einer sich wandelnden Welt und auch darüber, wie Außenpolitik und humanitäres Engagement zusammenspielen. Bevor wir ganz in medias res gehen, möchte ich aber sehr gern von Ihnen wissen, was hat Sie eigentlich in das Feld der österreichischen Diplomatie gebracht? Hat Sie das immer schon interessiert? Was wollten Sie als Bub werden?
Als Bub Fußballer. Aber das ist halt nicht so leicht. Und dann war es immer schon die weite Welt, die mich interessiert hat. Das waren, glaube ich, die Gene meiner Mutter. Und ich kam dann an meinem ersten Studientag in die Aula der Universität Innsbruck und da hing ein Plakat Diplomatische Akademie. Und da dachte ich, Diplomatie, das wäre eigentlich ein guter Beruf, um dieses Fernweh auszuleben, weil man dann ja wirklich in anderen Ländern lebt. Und das ist über das Jus-Studium gewachsen. Und dann hat man das Auswahlverfahren probiert und Gott sei Dank hat es geklappt.
Das heißt, Sie haben Jus studiert. Ich glaube, Sie sind aus Kitzbühel, wenn ich das richtig...
Genau, ich bin in Kitzbühel geboren. Die Familie lebt in St. Johann in Tirol, hat ein kleines Unternehmen, auch heute noch.
Und die Mutter war die, die Ihnen das Fernweh nahegebracht hat?
Ja, es ist lustig. Vater und Bruder leben wahnsinnig gern in Tirol und so die größeren Reisen sind nicht gewesen. Die Mutter wollte immer schon die Welt erkunden. Die ist viel gereist in ihren jungen Jahren, hat natürlich erzählt. Und ja, als Kind hast du viel gelesen, hast halt Bücher gehabt früher.
Das stimmt, ja.
Und ja, du musstest praktisch so leicht wie heute kann man es nicht erfahren und um die Welt reisen. Und
hat sich wahnsinnig halt viel geändert, oder?
Irre, ja. Also, ich meine, es war dann lustig, weil diese Kombination aus Fußball, ich bin dann mit einer Journalistenmannschaft um die Welt gereist, die jedes Jahr ein, zwei Reisen gemacht hat.
Was war Ihre Position im Fußball?
Ich war Tormann.
Tormann, wow. Das sind ja eh die ganz wichtigen, oder?
Man sagt immer die Verrückten. So Torleute und Linksaußen.
Aber es ist dann doch die Juristerei geworden, oder nicht?
Ja, es ist, also aber mein Vater war irgendwie der Meinung, ein Sohn übernimmt das Unternehmen, der andere macht ein Studium und steht dann auf den eigenen Beinen. Und der Vater hat irgendwie gesagt, ich zahle alles, aber zuerst sollte ein Wirtschaftsstudium, ein Medizinstudium oder ein Jus-Studium abgeschlossen sein. Und dann haben wir gedacht, am breitesten aufgestellt für die Zukunft bist du mit Jus.
Kleine Seitenbemerkung, damals hat man auch auf seine Eltern gehört, ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber auch meine Eltern hatten ziemlich fixe Vorstellungen vom Werdegang. Jetzt habe ich schon gesagt, Sie waren als Botschafter in Deutschland und in Spanien und ich glaube auch noch an anderen Stellen, oder?
Also als Botschafter in Spanien und Deutschland. Als Diplomat in jüngeren Jahren an der ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York zweimal und dann an der österreichischen Botschaft in Paris.
Würden Sie sagen, dass einen diese Auslandsaufenthalte irgendwie prägen? Macht das was mit einem als gelernten Österreicher?
Ja, ich glaube, das Erste, was man wahrnimmt, wie gut es uns in Österreich geht. Ich glaube, jedes Mal, wenn man zurückkommt...
Selbst bei diesen Postings, die Sie hatten, weil das waren ja eigentlich schöne
Selbst Worte, bei diesen Postings stellt man halt fest, dass wir Österreicher sehr viel haben, ohne dass es dort schlecht war. Aber man kommt natürlich auch bedingt durch den Job in andere Regionen, wo man es noch stärker wahrnimmt, wenn man auch viel reist. Aber man stellt schon fest, dass es uns auch im Vergleich mit, sage ich, sehr hohen Niveaus sehr gut geht.
Aber die Insel der Seligen sind wir ja nicht, oder?
Ja, ich glaube, das ist überhaupt spannend, warum wir glauben, wir leben auf einer Insel, wo wir nicht einmal einen Meerzugang haben.
Das ist wirklich ein interessantes.
Ja, und vor allem jetzt, das prägt dich als junger Mensch schon, dass du sagst, ich fahre von meinem Heimatort 30 Kilometer und bin an der deutschen Grenze. Ich fahre 100 Kilometer und bin an der italienischen Grenze. Also die Nachbarn sind ja sehr nahe. Wir haben auch relativ viele davon. Also der Multilateralismus sollte ja in der DNA der Österreicher sein.
Auch historisch,
natürlich. Ja. Also brauche ich nur schauen. Also zwei Generationen vor mir, Ungarn, Tschechen,
genau, ist bei mir auch.
Slowenien, alles ist da dabei.
Bei mir ist schon nur eine Generation vor mir, der Balkan schon vertreten. Aber das führt uns jetzt auch gleich zu Ihrer beruflichen Funktion. Sie haben ja schon gesagt, Österreich ist ein kleines Land, wir haben sehr viele Nachbarn. Das heißt, im internationalen Zusammenspiel profitieren wir natürlich auch vom Multilateralismus und wir profitieren auch von der Europäischen Union. Und Österreich ist aber trotzdem ein Land, das auch international sehr viel Hilfe leistet, auch der Staat Österreich. Und das ist einer der Hauptgründe, warum Sie heute unser Gast sind. Denn ich stehe nicht an zu sagen, dass die österreichische Regierung ist einer der wichtigsten Partner von CARE Österreich. Und CARE ist als globale Organisation überhaupt so aufgestellt, dass wir sehr stark auf die Zusammenarbeit mit institutionellen Donoren fokussieren. Das ist immer die jeweilige Regierung. Deutschland, die deutsche Regierung, Holland, die holländische, alle CARES vertreten, aber auch die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Und das hängt ja auch zusammen. Das sind ja nicht zwei Paar Schuhe, sondern das ist eigentlich etwas, was zusammenhängt. Die Zusammenarbeit mit Österreich, mit der Europäischen Union. Aber ganz genauso wichtig, und das möchte ich natürlich an dieser Stelle sagen, ist jede einzelne Spenderin und Spender, die uns ihre Spende anvertrauen und unsere Arbeit unterstützen. Aber heute schauen wir ein bisschen in diesen institutionellen Bereich. Und Österreich, wie sehen Sie Österreich jetzt als Akteur in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, gerade wenn Sie auch auf unsere Nachbarn schauen? Wo sind wir da?
Es ist immer, also die erste Frage ist die Größe, die zweite Frage ist die Leistungsfähigkeit eines Staates. Jetzt muss man natürlich schauen, Nachbarn sind größer, kleiner, gleich groß. Ich glaube, wir sind ganz gut positioniert in der Mitte. Wir gehören nicht zu den ganz großen Gebern, auch was unseren BIP-Anteil betrifft. Allerdings ist es auch, sage ich, eigentlich unbeträchtlicher Anteil, der für internationale Hilfe aufgebracht wird. Und ich glaube, ganz entscheidend ist, da wird man wahrscheinlich auch noch dazu kommen, wie wir dann diese Mittel am besten zum Einsatz bringen, wie wir möglichst viel damit machen, um, sage ich, den Menschen zu helfen.
Also ich glaube, für einige Hörer und Hörerinnen müssen wir erklären, also der Anteil des Bruttoinlandsproduktes, der für internationale Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben werden soll, nach Empfehlung der OECD, ist bei 0,7%. Und das ist so die magische Zahl und ich stehe da nicht an. Wir wissen eh alle, dass ich jetzt nicht mehr die Jüngste bin natürlich, aber darüber reden wir seit 30 Jahren, dass wir uns diesen 0,7% nähern sollen. Und da haben wir uns mal mehr, mal weniger genähert. Man muss der Ehrlichkeit halber schon sagen, dass die letzten Regierungen da deutlich aufgestockt haben, wo viele davor halt mehr drüber geredet haben, als tatsächlich was gemacht haben. Also so schlecht stehen wir nicht da. Wie ist der BIP-Anteil jetzt exakt?
Wissen Sie also ganz aktuell, genau? Ja. Aktuell für 2024 haben wir erste Zahlen. Da werden wir, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht bei 0,38, glaube ich, sein.
Ja, so 0,40 hätte ich geschätzt.
Also wir sahen so in den letzten Jahren zwischen 0,32, 0,40. Mhm. Aber in den letzten Jahren, wie Sie richtig gesagt haben, der Aufwuchs waren wir sogar bei 0,4 knapp dran. Und ja.
Und können Sie in ganz einfachen Worten erklären, wie das bei uns funktioniert? Bei uns gibt es ja auch die Austrian Development Agency und das Außenministerium. Also ganz kurz, wie läuft das? Wie habe ich mir das vorzustellen?
Grundsätzlich, glaube ich, ist einmal wichtig zu sagen, es ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Das sind je nach Jahr und, sage ich, wirtschaftlichen Erfolg Österreichs zwischen 1,6, 1,8 Milliarden, die Österreich gesamtstaatlich aufbringt. Das ist nicht nur das Außenministerium, sage ich, der größte Anteil kommt aus Mitteln des Finanzministeriums. Das Außenministerium verantwortet so im Schnitt ein Fünftel der Mittel. Mhm. Aber es sind jene Mittel, die sichtbar sind, weil das Außenministerium den sogenannten Auslandskatastrophenfonds verwaltet. Das ist vor allem Mittel für die humanitäre Hilfe, die zum Einsatz gebracht werden bei Krisensituationen, großen Krisen.
Also Ukraine.
Ukraine, Nahosten, also Gaza, alles Sudan. Ja. Oder auch Naturkatastrophen, mhm, also zum Beispiel Erdbebensituation, Türkei, Syrien, Marokko, Sturmflut in Libyen, für solche Erdbeben, Pakistan, für solche Anlässe kann auch der Auslandskatastrophenfonds Mittel bereitstellen. Mhm. Die zweite Schiene, die Sie ja schon erwähnt haben, das sind die bilateralen Mittel für Entwicklungszusammenarbeit, die im Wege der ADA, der Österreichischen Entwicklungsagentur, also Austrian Development Agency, umgesetzt werden. Und wie gesagt, diese beiden Summen zusammen haben in den letzten Jahren sich so rund um 200 Millionen Euro bewegt. Aber das ist eben, wie gesagt, der Anteil, den das Außenministerium verantwortet, der aber sehr sichtbar ist.
Der sehr sichtbar ist, und Sie implementieren ja diesen Anteil auch nicht selber, sondern auch mit Partnern.
Korrekt.
Wie zum Beispiel auch CARE ein Partner ist. Ist das richtig?
Das ist korrekt.
Und damit man sich auch was vorstellen kann, weil der Sinn dieses Podcasts ist auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark ein bisschen dahinter zu schauen, wie das wirklich läuft. Das heißt, es ist ja jetzt nicht so, dass wir zwei uns ausmachen, was für ein Projekt wir machen, sondern es gibt eine Ausschreibung, um die bewirbt man sich dann, da reicht man dann ein und dann wird ein Selektionsprozess gemacht. Das ist alles transparent und nachvollziehbar. Und dann erst schließt man einen Vertrag und dann arbeitet man diesen vereinbarten Vertrag gemeinsam ab. Natürlich, wenn man viele Verträge gemeinsam hat, dann kennt man einander und hat eine gute, tiefergehende Zusammenarbeit. Aber im Prinzip ist es immer ein neuer Vertrag, ist immer eine neue Sache. Würden Sie das auch so sagen?
Also vielleicht noch ein bisschen als wie gehen wir sozusagen an? Wir schauen uns natürlich an, wo ist besonderer Bedarf, und natürlich werden es angesprochen, werden begrenzte Mittel, wo gibt es auch wichtige Bezüge zu Österreich. Mhm. Daher wird ein bisschen die Geografie, Sie haben schon eins, sage ich, Land angesprochen, das für uns sehr wichtig ist, das ist die Ukraine im Moment, aber dann natürlich durch die Nähe, die geografische Nähe, da gibt es auch starke Flüchtlingsbewegungen, da gibt es natürlich, also jetzt sage ich, der russische Angriffskrieg, das hat den Krieg nach Europa zurückgebracht und massive Auswirkungen direkt auf die österreichische Sicherheit, die damit zusammenhängen. Wir schauen uns natürlich auch an Nachbarländer, Moldau. Mhm. Dann natürlich Länder, wo ich sage, die an die EU herangeführt werden sollen, Armenien, Georgien, oder wenn wir nach Südosten schauen, der westliche Balkan.
Bosnien ist ja seit heuer ein EU-Kandidat. Folgendes Jahr.
Bosnien, wir haben natürlich auch Projekte, sage ich, in Albanien, im Kosovo, Montenegro. Überall in diesen Ländern versuchen wir einen Beitrag zum Beitrittsprozess zu leisten. Und dann natürlich andere Regionen wie den Nahen Osten. Und dann, wenn wir, sage ich, wir nennen es den Krisenbogen weiterführen, dann kommen wir natürlich nach Afrika. Ich gesagt, wir können viel ändern, aber die Geografie nicht, die uns betrifft. Und dann schauen wir halt, also wir haben ja Schwerpunktländer unserer bilateralen Zusammenarbeit, und wir haben eben beide Schienen, wo wir zusammenarbeiten mit Ihnen.
Und Afrika,
mit
Uganda, richtig? Und Äthiopien.
In Afrika haben wir vier Schwerpunktländer, Uganda, Äthiopien, Mosambik und Burkina Faso.
In allen vier ist CARE.
Und in allen vier arbeiten wir mit CARE, was unterstreicht, wie eng unsere Partnerschaft ist, weil das eine ist natürlich die unmittelbare humanitäre Hilfe, aber wir müssen natürlich darüber hinaus schauen, wie wir diesen Ländern dann bei ihren Entwicklungsbestrebungen helfen können.
Und das ist eine langfristige Sache, und es ist auch wirklich, wirklich positiv zu bemerken, dass auch Vertreter einer Regierung das wissen, dass das was lang, Langfristiges ist. Weil ich werde so oft gefragt, naja, jetzt habt ihr 80 Jahre, Care wird nächstes Jahr 80 Jahre, kein Grund zu feiern, aber doch ein Anlass, das zu highlighten. Und sie glauben nicht, wie oft ich gefragt werde, naja, seit 80 Jahren arbeitet ihr jetzt und was hat sich groß geändert? Das ist natürlich ein, was würden Sie denn sagen auf diese Frage?
Also dieselbe Frage höre ich natürlich ja, auch sehr oft. Die Frage ist, es ist ja ein Alternativszenario nur schwer zu überprüfen, ja. Weil man hat gearbeitet und jetzt schauen wir mal, Gesundheitsbereich zum Beispiel, Impfkampagnen, wie viele Menschen, auch wenn wir arbeiten, jetzt wirklich im Bereich Ernährungssicherheit, im Bereich Landwirtschaft, was wäre oder wie hoch wären die Kosten gewesen, wäre diese Arbeit nicht stattgefunden. Das ist extrem schwer zu berechnen, schwer darzustellen, schwer zu erklären. Aber ich glaube, trotzdem war diese Arbeit sehr, sehr wichtig und man kann sie wahrnehmen. Also Bildungsbereich, ja. Also Energieprojekte, die man macht, Landwirtschaft. Wenn es nur der berühmte Brunnen ist, dann hat das für die Menschen ganz konkrete Auswirkungen.
Und natürlich auch für uns im internationalen Zusammenspiel, oder?
Nein, selbstverständlich. Also ich glaube, wer in dem Bereich arbeitet, der hat ja viel mit den Partnerländern zu tun.
Genau. Und da ist Österreich schon eine Größe in Uganda.
In Uganda absolut, da ist einfach, also auch, wie Sie richtig vorher schon gesagt haben, allein die Dauer der Beziehung, klar, da ist viel investiert worden über einen so langen Zeitraum, selbst wenn wir jetzt sagen, die Mittel sind über das Jahr und auch angesichts, sage ich, der Vergleich gering, aber wenn man über die Jahre addiert und dann schaut, und das merkt man, egal ob man jetzt mit Regierungsvertretern in Uganda redet oder mit unseren Projektpartnern ein Projekt besucht, wie groß die Wertschätzung ist, auch wie groß der Bekanntheitsgrad natürlich eines Landes ist, und selbstverständlich befördert das auch die Beziehungen für alles andere, was man zu besprechen hat.
Und man sieht auch wirklich konkrete Ergebnisse, die man empirisch nachweisen kann und die auch überprüfbar sind.
Gerade wenn wir uns jetzt anschauen, die Zusammenarbeit mit Care in Uganda und der Bereich, also Uganda hat ja in der Flüchtlingspolitik einen sehr interessanten Zugang, nämlich, dass man den Flüchtlingen Land zuweist. Aber wenn man anschaut, weiß kaum jemand, dass Uganda pro Kopf eine der größten Flüchtlingsbevölkerungsanteile der Welt hat und wie die damit umgehen, aber auch, wie man damit arbeiten kann und wie man das Land bei dieser großartigen Arbeit, die sie leisten, unterstützen kann.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und der passt auch ein bisschen zu dem, was wir vorher gerade besprochen haben. Es ist schon wichtig, wie schaut man auch die, die uns die Frage stellen, wie schauen die denn auf diese Länder? Es ist ja nicht legitim, über Afrika zu sprechen, genauso wie es nicht wahnsinnig legitim ist, über Europa. Das tun zwar alle, aber Afrika besteht aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Ländern und Regionen und da tut sich gewaltig vieles und ich denke mir dann auch, wir schauen halt auch nicht gut genug hin und teilweise, das ist durchaus etwas, was vielleicht auch Hilfsorganisationen mitfördern, werden natürlich auch nur Dinge gezeigt, die das, was wir eh schon im Kopf haben, perpetuieren, statt zu zeigen, dass zum Beispiel in Marokko alternative Energie wirklich ein Riesenthema ist und du siehst das auch überall und da wird das auch wirklich promotet und gemacht. Ja, also ich glaube, es hat auch sehr viel mit dem Blickwinkel zu tun und auch sehr viel damit, wie über diese Länder dann auch kommuniziert wird und wie viel man wirklich weiß, dass man auch die Fortschritte wirklich sehen kann, weil immer nur zu sagen, ja, ihr macht jetzt eh schon das über Jahrzehnte und nichts ändert sich, das stimmt nicht, das ändert sich gewaltig viel und die Änderungen, da muss man halt hinschauen, das muss auch entsprechend kommuniziert werden.
Ich hätte auch da eingehakt, wo Sie vorher waren. Wir versuchen, ich glaube, da treffen wir uns auch sehr gut, das ist die Partnerschaft, weil wir sehr ähnlich denken, wir versuchen die Chancen und Möglichkeiten zu sehen, weil wenn wir keine Chancen und Möglichkeiten sehen würden, wäre ja die Arbeit per se schon in Frage zu stellen. Ich glaube, es gibt viel mehr Möglichkeiten, Aber darauf, aber dafür muss man sich auf sehr komplexe Situationen einlassen. Wir sehen Grundsätze, ich glaube, das ist jetzt sehr interessant. Es ist eine riesige Transformation im Gange. Wir sehen das auch bei den Partnern. Also auch die versuchen, diese Zusammenarbeit mit uns neu zu entwickeln, im positiven Sinne des Wortes. Und wie können wir das nachhaltig aufstellen? Neue Partnerschaften? Wo können wir neue Mittel mobilisieren? Mhm. Wie wenig oder wie viel wir auch als Staaten haben am Ende des Tages? Also wenn man 2024 war das Jahr mit den höchsten offiziell von staatlichen Institutionen zur Verfügung gestellten Mitteln in der Geschichte der EZA.
In Österreich.
In Österreich war es ja in absoluten Zahlen schon einmal höher, aber es war halt unser Anteil. Mhm. Aber weltweit war es der höchste Anteil aller Zeiten. War die Lücke groß? Sie war riesengroß. Mhm. Und jetzt im Juni haben wir die Financing for Development Konferenz in Sofia, wo es auch geht, wie werden wir Entwicklungsfinanzierung in Zukunft machen. Ja, da müssen wir an neue Finanzierungsmöglichkeiten denken, um diese Lücken zu schließen. Und da müssen wir uns auch überlegen, wie verschränken wir die einzelnen Themenfelder noch besser, auch um die Mittel, die wir einsetzen können, zu optimieren. Aber ich sage, da ist ein riesiger Prozess ausgelöst worden, der im Gange ist, dem wir uns stellen müssen. Aber der, um auf Ihr Argument zurückzukommen, der Chancen bietet und Möglichkeiten,
absolut,
die wir nutzen müssen. Aber es ist halt leichter, sage ich, mit 140 Zeichen seine Meinung kundzutun und dann zu sagen, naja, ja, aber ins Detail will ich jetzt nicht gehen. Das ist halt auch, sage ich, die Formen der modernen Kommunikation stellen für uns eine große Herausforderung an, wenn wir solche Inhalte wie die, die uns beschäftigen, an die Menschen bringen. Deswegen bin ich auch dankbar für die Einladung zum Podcast. Versuchen wir es.
Ich habe ja auch immer gesagt, können wir nicht besser über das, was wir tun, kommunizieren, und das deshalb auch sehr gerne die Einladung zu dem Podcast und großes Dankeschön, dass Sie das tun. Worauf achten Sie denn, wenn Sie sich Partner jetzt in Österreich suchen?
Also, ich glaube, das ist ganz logisch. Das Erste ist, wir haben eh schon gesagt, wir haben einmal gewisse geografische Anforderungen, wo wir tätig sein möchten. Ist eine Organisation in diesen Ländern präsent? Verfügt sie dort über Strukturen? Weil da sind wir wieder, wir bringen Mittel zum Einsatz, oft unter sehr schwierigen Bedingungen. Auch das muss man berücksichtigen. Welche Mechanismen sind da? Also eine Präsenz, entsprechende Strukturen und dann, wie es halt ist, also Sie haben es vorher schon angesprochen, Partnerschaften entstehen und wachsen. Und dann ist halt einfach das Vertrauen. Habe ich das Vertrauen zum Partner für diesen Vertrag, dass er das am besten kann? Sage ich, mit der Zivilgesellschaft sind es Ausschreibungen, die stattfinden, wo klar dargelegt wird, ein Anforderungskatalog, was gemacht werden soll oder in welche Richtung. Und dann sagt uns die Organisation, was sie machen kann, wie sie sich das vorstellt. Und da ist natürlich ein gewachsenes Vertrauen wichtig und auch hilfreich.
Und viele Organisationen, nicht nur CARE, aber auch CARE ganz besonders, ist natürlich Teil von einem globalen Netzwerk. Und das ist schon etwas, wo ich mir dann immer denke, na gut, die Rolle, die man im globalen Netzwerk als nationale Organisation spielt, spiegelt schon auch wieder, was man dann auch zurückbekommt aus dieser internationalen Zusammenarbeit. Und wir als CARE und als CARE Österreich sind uns extrem bewusst, wie verantwortungsvoll das ist, dass wir mit Steuergeldern arbeiten. Wir sind ja auch selber Steuerzahler und auch selber Staatsbürger. Also uns ist das wirklich zu jeder Stunde präsent und bewusst. Und der sorgsame Umgang mit den uns anvertrauten finanziellen Mitteln ist schon die Wirbelsäule unseres Erfolgs, würde ich sagen. Also das ist einmal die Grundvoraussetzung, dass das ordentlich gemacht wird. Und dann auch die lokalen Partner, weil es ist auch sehr wichtig, ist ja jetzt nicht, dass Leute wie Sie und ich dann in Burkina Faso oder in Uganda stehen und mit den Leuten arbeiten. Ja, das tun wir, wenn wir zu Besuch sind. Aber ganz wichtig, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen und wir beide vielleicht ganz besonders gut, wenn wir ein Problem haben, dann würden wir das auch lieber lokal andiskutieren, als wenn jetzt jemand, ein Experte aus Afghanistan oder Pakistan kommt und uns sagt, wie wir zum Beispiel unsere Kinder erziehen sollen oder wie wir unsere Partnerschaften zu führen haben. Wir arbeiten ja in hochsensitiven Bereichen und die lokalen Partner sind einfach unheimlich wichtig und auch die Zusammenarbeit. Was ich sagen möchte, ist, dass unseren Hörern und Hörerinnen mal bewusst wird, wie komplex das auch ist, das Ganze. Wir haben lokale Partner. Wir sind der Partner, der sich zunehmend mehr auf die Managementaufgaben auch fokussiert, dass die Sachen, die Finanzen gut abgewickelt werden, das Reporting, dass die Audits gut gemacht werden. Was vor Ort passiert, wird zu einem ganz großen Teil, also zum überwiegenden Teil, auch vor Ort designt. Immer im Zusammenspiel, aber es wäre ja gar nicht sinnvoll, wenn die Organisationen sich hier mit dem Außenamt ausmachen, ja, das machen wir jetzt in Burkina Faso und so ist die Welt heute nicht mehr. Die Menschen, ich habe noch nie jemanden getroffen und auch keinen Regierungsvertreter und ich durfte auch schon einige treffen, die nicht wussten, wohin sie sich entwickeln sollen. Das heißt, wir sind Akteure in einem Entwicklungsprozess, in einem globalen und ich sage immer, wir sind so ein gutes Beispiel, wie toll und wie output-orientiert internationale Zusammenarbeit sein kann.
Ich glaube, jetzt haben Sie es perfekt dargestellt, was unsere Partnerschaft ausgezeichnet. Weil ich hätte gesagt, für uns ist das Erste, was für uns immer auffällig ist, also wir treffen uns ja in unterschiedlichen Formaten. Das heißt, Sie werden besucht von Projektpartnern, teilweise, sage ich, von Menschen, denen Sie geholfen haben, die dann zu uns kommen. Also was man immer spürt, ist das enorme Engagement und der persönliche Einsatz von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von CARE. Also da merkt man einfach, dass die Leute für die Sache brennen. Weitere Punkte, die für uns natürlich wichtig sind, die Sie alle angesprochen haben, ist diese hohe Professionalität, die CARE auszeichnet. Das weltumspannende Netzwerk, das in diesen extrem professionellen Strukturen agiert. Ich meine, wir sitzen ja im selben Boot.
Absolut.
Wir verantworten Steuergeld und Sie kriegen es dann zur Umsetzung. Aber Sie haben natürlich auch noch eine zweite Schiene. Sie sind Ihren Spendern ja genauso verantwortlich und also auch diese extreme Verlässlichkeit, die wir immer spüren, wenn wir mit CARE zusammenarbeiten, das ist ein weiterer Grund, sage ich, warum man eine ja so große Partnerschaft oder fast schon strategische Partnerschaft mit CARE. Wir können ja nicht sagen, naja, wir machen jedes Jahr mal eine Ausschreibung und dann soll CARE kommen, sondern man braucht ja gewisse Kontinuität, eine gewisse Dauer, um Erfolg zu haben. Das ist ja auch etwas, wir haben über die Jahre viel bewegt. Im ersten Monat ist es nicht sichtbar. Also, und daher auch langfristige Partnerschaften. Und das ist halt, da wurden wir, ich meine, es ist etwas anderes, wir wurden nie enttäuscht. Also, wenn man immer gut zusammenarbeitet, ist das natürlich die beste Basis, wenn es neue Verträge gibt, weil wir uns einfach verlassen können.
Ja, danke, dass Sie das sagen und ich schätze das wirklich sehr. Und ich möchte aber auch sagen, dass wir nichts als gegeben und selbstverständlich nehmen. Nichts, niemals. Und das ist vielleicht das, was Sie spüren. Und das ist auch, wenn ich immer sage, in meiner Funktion ist man professioneller Sorgenbewältiger, weil es ist egal, wie viel man macht, es ist immer nicht genug und man muss immer wirklich sehr selbstreflektiert sein, sind wir noch am richtigen Weg und ist es das, was die Menschen auch wollen, dass wir tun? Das ist eine ganz große Frage bei CARE, dass wir weltweit, dass wir wirklich nur Dinge machen mit den Leuten vor Ort, die Leute auch wirklich machen wollen. Das ist auch Teil des Erfolges, weil sonst funktioniert ein Projekt ohnehin nicht. Ist bei uns, glaube ich, nicht so viel anders.
Das ist schön, weil ich habe als junger Beamter waren so zwei Sätze, die ich da gelernt habe, als ich angefangen habe vor 30 Jahren, so: Das haben wir immer schon so gemacht oder das geht nicht. Und ich habe mir dann irgendwie das als Motto genommen. Geht nicht, gibt's nicht.
Genau.
Und das haben wir schon immer gemacht. Das ist der Satz, den ich nicht hören will, wenn jemand zu mir kommt, weil wir müssen uns, und das haben wir eh, glaube ich, in der Diskussion hat man schon herausgehört, wir müssen uns permanent selber herausfordern und hinterfragen. Nur dann ist es gut.
Absolut, weil ich sage immer, wie wollen wir Entwicklungsimpulse geben als sogenannte Entwicklungsorganisation, wenn wir selbst uns nicht ständig selbst reflektieren und aber auch weiterentwickeln. Ich möchte noch zu einem Thema kommen, das auf der politischen Ebene immer wieder diskutiert wird. Wir haben es schon angesprochen. Die Europäische Union ist wichtig für Österreich, nicht nur für Care Österreich, sondern auch für Österreich, gerade als kleines Land, eine europäische Stimme in einer sich rasant wandelnden Welt zu haben, ist essentiell. Care Österreich ist ein kleines bisschen stolz darauf, dass wir wirklich der größte Partner der Europäischen Union sind, wenn es jetzt darum geht, der größte NGO-Partner. Es gibt keine andere NGO, die auch nur annähernd so viel EU-Gelder verarbeitet wie Care Österreich. Und auch in der Care-Konföderation sind wir immer unter den Top 3, meistens auf Platz 1 der Empfänger von humanitären Geld, aber auch Gelder der Europäischen Union für die Entwicklungszusammenarbeit. Und ich glaube, das ist auch was, worauf auch Österreich stolz sein kann, oder? Dass ihr eine Organisation habt, die so viele EU-Zusammenarbeiten erfolgreich umsetzt. Und es gibt ja auch ein Instrument, wo ihr das auch bewusst unterstützt, zumindest in der Entwicklungszusammenarbeit.
Absolut sind wir stolz. Also ich glaube, das merken ja nicht nur wir, was ich vorher, sage ich, alles aufgezählt habe an Eigenschaften, die Care auszeichnen, sondern dieser hohe Professionalitätsgrad, der schlägt halt durch. Und jetzt, sage ich, die Europäische Union hat ähnliche, sage ich, Vorgaben. Sie wollen die Mittel möglichst zielgerichtet, möglichst effektiv, möglichst effizient für die Menschen, für die wir sie zum Einsatz bringen, ausgegeben wissen. Und da ist halt Care, sage ich, auf allen Ebenen, auf der europäischen und auf der nationalen Ebene mit uns als Partner die richtige Organisation. Und ja, für uns ist natürlich auch interessant und doppelt erfreulich, zum einen unser Partner, unsere, sage ich, nationale Care-Organisation, aber vor allem, wir sind ja auch Nettozahler in der EU.
Genau.
Also auch da sind wir glücklich, wenn wir wissen, dass die EU sehr drauf schaut, mit wem sie zusammenarbeitet, weil wir da auch das Geld, das nach Brüssel geht, in guten Händen wissen.
Und wir haben uns auch bei Echo für alles qualifiziert, was Echo anbietet. Also wir sind in der höchsten Liga und sind nicht limitiert, was die Beträge betrifft, die wir verarbeiten dürfen für Echo. Ich erwähne das so, das klingt jetzt wahnsinnig technisch, aber das ist sehr selten. Gibt es, glaube ich, sonst niemanden in Österreich, der das so darf. Und bei Care sind
also ich kenne es nur bei Care.
Ja, ist auch so. Aber auch wie wir jung waren, war die Situation auch nicht immer so toll auf der ganzen Welt. Aber jetzt auch schon geschuldet auch den sozialen Medien und der Berichterstattung. Ich will das gar nicht kritisieren, aber man hat im Moment so den Eindruck, na jetzt ist gerade alles ganz arg, besonders arg, oder? Oder ist es eh nicht so?
Naja, es ist immer interessant. Also Standort oder Zeitpunkt bestimmt die Perspektive. Also ich weiß noch, ich bin in die Schule gegangen und wir haben uns dauernd die Atomkriegsszenarien angesehen und uns damit auseinandergesetzt, wie man sich denn da schützen könnte.
Dann war Tschernobyl, das war zwar kein Krieg, aber es war halt wirklich, dass man das erste Mal in Österreich gesehen hat, was die Auswirkungen
man
sind.
Man ist, sage ich, mit Auswirkungen der Nuklearenergie, genau. Aber hat plötzlich ein Gefühl bekommen, was Nuklearstrahlung auch mit Menschen dann macht. Aber wie gesagt, das war schon, also man ist im Kalten Krieg, der Zweite Weltkrieg, wenn man das jetzt über meinen Lebenszeitraum rechnet, war gar nicht so weit weg.
Das ist was, ich war längst erst gedacht.
Man hat das ja an den Eltern gesehen, aber nicht ganz verstanden, warum das die so geprägt hat, von den Großeltern ganz abgesehen. Also die ja schon in dieser Zeit extrem glücklich waren, wie Österreich gewachsen ist, wie Europa gewachsen ist. Und dann haben wir natürlich mit dem Fall des Eisernen Vorhangs wahrscheinlich eine der friedlichsten und besten Perioden unseres Kontinents.
Auch wirtschaftlich erfolgreich.
Ja, wenn man jetzt anschaut, ich war ja, in meiner Zeit auch verantwortlich in Wien für die österreichische damalige Sicherheitsratsmitgliedschaft. Ja, Konflikte hat es genügend gegeben, vor allem in Afrika oder auf dem afrikanischen Kontinent, was natürlich auch ein bisschen dieses Bild prägt. Für uns in Europa war es halt, sage ich, nicht so wahrnehmbar.
Wir hatten noch, oder? Obwohl es unsere Nachbarn
wir hatten noch Jugoslawien, ja. Aber von da, als wir praktisch die Staaten dann in die Unabhängigkeit, ich meine, wir sind immer noch in Beitrittsprozessen, die, glaube ich, dringend sind, die nicht abgeschlossen sind, aber es war eine sehr friedliche Periode. Und im Februar 2022 hat sich halt vieles geändert. Und wie soll ich sagen, dieser Spillover-Effekt dadurch entsteht. Große Nahrungsmittelexporteur fällt plötzlich weg, Auswirkungen auf Weltmarktpreise und so weiter, Verschärfung von Krisen. Also das ist wie ein Dominospiel, hat man das Gefühl. Also man tritt ein und also ich habe diese Funktion übernommen. Da hat man gesagt, ja, jetzt müssen wir die Covid-Krise überwinden und uns dem Klimawandel wieder intensiv widmen, weil wir natürlich auch durch Covid in den Projektmöglichkeiten und Umsetzungsmöglichkeiten eingeschränkt waren.
Und sie auch adaptieren mussten, weil sehr viele Menschen gesagt haben, es ist schön, dass wir da jetzt ein Zugang zum Arbeitsmarktprojekt haben, aber eigentlich brauchen wir jetzt eine Impfung. Und wir brauchen Materialien, dass wir uns schützen und das schnell. Ich kann mich gut erinnern, das ist ja so lange ist noch nicht her, damals hat Care Österreich 500.000 Euro aus Privatgeldern genommen und in allen Projekten Covid-Maßnahmen dazu gezahlt. Und dort, wo es mit dem Geldgeber möglich war, haben wir die auch vereinbart, sowohl mit der EU als auch mit der ADA damals. Aber wir haben auch ordentlich draufgelegt, weil ich muss ehrlich sagen, du kannst dir nicht sagen, ja, wir pausieren jetzt und dann ist halt nichts. Das geht ja nicht. Und wenn man nicht Lösungen an, oder zumindest Lösungsansätze, ich bin immer vorsichtig mit, wir bieten Lösungen an, Lösungsansätze anbietet für die virulenten Fragen der Gegenwart, die den Menschen gerade beschäftigt, ist man als Player auch nicht mehr interessant. Also man braucht auch immer mehr Flexibilität, sowohl die Geldgeber als auch die Implementierer, weil halt sehr oft auch in Katastrophen Dinge sich überlagern.
Absolut, nein. Alleine die eingeschränkte Reisetätigkeit, was die für Auswirkungen hat, also Projektbesuche und so weiter, Projektimplementierung. Ich kann keine Experten schicken, beziehungsweise ich kann mich auch mit den Partnern vor Ort nicht direkt austauschen. Man hat technische Mittel heutzutage, aber ich glaube, der Lernprozess ist, die ergänzen unseren Arbeitsalltag, aber der persönliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen, besonders wenn wir unter schwierigen Umständen echt herausfordernde Aufgaben wahrnehmen.
Und auch besonders, wenn man jemanden noch nie getroffen hat. Also wenn man jemanden gut kennt, ist es natürlich viel einfacher, die moderne Technologie zu nehmen, als wenn man jemanden noch gar nicht kennt. Jetzt würde mich persönlich interessieren, ist so das, wie wir jung waren, was internationale Solidarität, mir kommt vor, es hat ein bisschen ein Revival. Ist das noch eine Kategorie in der Außenpolitik?
Also, würde ich sagen? Ich glaube, also wenn man sich anschaut, schauen wir es uns auf europäischer Ebene zum Beispiel an. Sind Europa wirtschaftlich sehr stark, aber es sind neue Akteure dazugekommen. Wenn man jetzt schaut, europäisches BIP am Welt, an der Weltwirtschaft ist der Anteil 16%.
Das ist nicht nichts.
Ist nicht nichts.
Da brauchen wir es nicht verstecken.
Ja, aber wenn wir jetzt sagen Solidarität, wir leisten 42% der ODA, also der offiziellen Entwicklungshilfe, also deutlich über unserer wirtschaftlichen Kraft. Also ich glaube, auch wenn man sich in Europa jetzt eine Phase durchläuft, wo wir wahrscheinlich, teilweise kürzen müssen, umschichten müssen, ist natürlich die Frage, vielleicht schaffen wir es wieder einen höheren Anteil oder uns besser für die Zukunft, dass wir wieder mehr, aber im Grunde genommen müssen wir auch sagen, wir sind immer noch ein ganz wichtiger Teil der internationalen Solidarität. Das liebt man auch. Ich glaube, dem stellen sich Europa und die Mitgliedstaaten EU in ganz besonderer Weise. Klar, von außen könnte man sagen, man kürzt jetzt diese Budgets, aber es sind immer noch große Budgets da.
Ja, ja.
Also das darf man nicht vergessen in dieser Debatte.
Ich meine, es wird ja auch USAID neu aufgestellt und auch da wird es wieder Mittel geben seitens der Vereinigten Staaten. Das, was halt für große Organisationen und auch für die Empfänger und Empfängerinnen ungünstig zusammenfällt, ist, dass sich jetzt alle gleichzeitig neu aufstellen, weil wir natürlich schon sehen, dass es einen großen Rückgang gibt, einfach an zur Verfügung stehenden Mittel, der teilweise 60% ausmacht, und das ist dann schon gewaltig viel. Und der Bedarf wird ja leider größer und nicht kleiner.
Ich glaube,
wir diskutieren heute auch schon auf der UN-Ebene und auch wir, welchen Krisen widmet man sich noch? Ich habe bei mir so gedacht, man hat ja immer nicht allen helfen können, nur hat man es nicht so glasklar gesagt wie jetzt. Das war ja nie möglich, dass wir alle Menschen, die in einer Krisensituation waren, mit humanitärer Hilfe ausgestattet haben. Aber die Diskussion hat sich gedreht. Es wird viel offener darüber diskutiert, finde ich. Ist das auch Ihre Wahrnehmung?
Ja, also ich glaube, es wird viel mehr in der Öffentlichkeit darüber diskutiert. Jetzt ist die Frage immer, von wem kommen Diskussionsbeiträge? Da sind sehr viele wichtige Dinge drinnen. Und ich glaube, ich meine, ja, wir haben ja schon so viele Dinge heute angeschnitten. Ja. Das, was das Problem ist, in diesem Bereich arbeiten wir nicht von Jahr zu Jahr, sondern wir versuchen nachhaltig, jetzt sage ich, überspitzt die Welt zu verbessern oder dort, wo wir arbeiten, es für die Menschen besser zu machen. Und da sind ja viele Gründe, die da zusammenkommen. Wenn wir den Klimawandel, sage ich, erfolgreich entgegenwirken können mit sinnvollen Projekten, dann hilft das den Menschen dort, löst wieder weniger Migration aus, dann kommunizieren die Gefäße. Wenn ich sage, ich will wirtschaftliche Investitionen haben, ja, dann brauche ich gut ausgebildete Arbeitskräfte. Heute kannst du ja, wie Sie sagen, du verlagerst die Produktionsstätte, aber produzieren tust du dann mit modernen Maschinen und Geräten und dafür brauchst du entsprechend qualifizierte Arbeitskräfte. Also da sind viele Elemente, die zusammenkommen. Das ist ja das. Wir reden, glaube ich, auch über einen Bereich, das ist meine Wahrnehmung, wo es extrem schwierig ist, weil die Themen oder die Bereiche, denen wir uns stellen müssen, sehr, sehr komplex sind. Das ist nicht einfach, da gibt es nicht, ich kann dir jetzt in einem Satz sagen, was das ist und wie ich das Problem löse. Ja. Ich weiß ja, ich habe keine Garantie, dass ich es löse. Das ist ja ein zusätzliches Problem, das wir haben, dass viel unserer Arbeit plötzlich unter einem enormen Zeitdruck stattfindet. Ja. Wir müssen Erfolge schnell erreichen, auch das ist etwas, was es zusätzlich herausfordernd macht.
Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir auch die Welt, nicht nur wir, einer wahnsinnigen digitalen Transformation gerade die durchmacht. Und sehr viele Experten und Expertinnen sprechen ja schon davon, dass der Digital Divide der nächste große Gap sein wird, Leute, die Zugang haben und Leute, die nicht Zugang haben. Also ich glaube, wir haben noch viele Themenbereiche, die wir auch in unserer Projektarbeit mehr Niederschlag finden werden müssen in den nächsten Jahren. Die Themen werden uns nicht ausgehen. Ich glaube, es ist gut rausgekommen, dass wir eine sehr komplexe Materie bearbeiten. Auch wenn die Zeiten in der jeweiligen Wahrnehmung möglicherweise sehr schwierig sind, sollte man keineswegs nicht nur die Hoffnung nicht verlieren, sondern es macht sehr viel Sinn, was man tun kann, auch mit begrenzten Mitteln. Alle Länder haben heute begrenzte Mittel. Auch unsere Zeit im Podcast ist begrenzt. Sie waren ein ganz wunderbarer Gast. Ich glaube, das war ein wichtiger Beitrag, auch ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen, auch wie die Zusammenarbeit zwischen einer großen NGO wie Care Österreich und dem österreichischen Außenministerium unter ADA funktioniert. Vielen Dank, dass Sie das gemacht haben. Ja, und ich freue mich auf die nächsten Jahre.
Wir uns auch und ich mich ganz besonders. Nein, wie gesagt, also Zusammenarbeit freue ich mich, aber ich glaube, eines ist, was man vielleicht oder ich vergessen habe, so schwierig es ist, so anstrengend es manchmal ist. Also unser Tag ist nicht leicht, aber so erfüllend ist es auch.
Das stimmt.
Weil wir halt mehr als andere auch die konkreten Erfolgsgeschichten sehen. Also wir haben ja ganze Länder, die es schaffen, sage ich, aus größter Armut herauszukommen. Wir haben die Geschichten im Kleinen, sage ich, Mütter, die ihre Kinder in die Schule schicken, weil wir Einkommen generieren können. Diese Geschichten, diese stimmen dich bei allen negativen Umständen doch sehr optimistisch und treiben dich an, dass du weiterarbeitest. Aber da glaube ich, sagen wir, bei Care, die bei den besten Partnern, die es dafür gibt.
Investitionen in Menschen lohnen sich immer, nicht nur aus der Sicht von Care. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch Ihnen unser Podcast gefallen hat, dass er interessant war. Bitte folgt uns auf allen Plattformen erhältlich, empfehlt uns weiter. Und ich freue mich nicht nur auf die weitere Zusammenarbeit mit der jeweiligen österreichischen Bundesregierung, ich freue mich auch auf die nächsten Podcast-Folgen. Also, bis bald.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.